Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit, Autor verschiedener Bücher über Außenpolitik, über Russland vor allem, gerade in Neuauflage und aktuell erweitert erschienen, Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Herr Thumann, herzlich willkommen im Studio, schönen guten Tag.
Dankeschön, schön wieder bei Ihnen zu sein.
Früher hätte ich wahrscheinlich auch einfach nur Moskau-Korrespondent der Zeit sagen können, ne? Also unter dem Titel firmierten Sie ja auch lange, aber das ist gar nicht mehr so einfach, Moskau-Korrespondent wirklich im vollen Sinne zu sein, dass Sie da Vollzeit leben und arbeiten können?
Nein, das ist aus zwei Gründen nicht. Es ist erstens natürlich in Moskau nicht so einfach geworden. Und ich bin aber einfach auch zuständig für die ganze Region, die osteuropäische Reise da, eben auch viel in anderen Teilen herum. Und deshalb nicht nur Moskau, aber eben auch und immer wieder Moskau, was uns bewegt.
Genau, also das geht immer noch auch, dass Sie regelmäßig in das Land reisen?
Ja. Ja, okay. Das geht also nach wie vor.
Ich habe mich das gefragt vor dem Hintergrund, also wenn man einen solchen Buchtitel in die Welt setzt, ja, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, ich könnte mir vorstellen, dass es da möglicherweise auch, haben Sie das jemals festgestellt, auch mal eine genauere Beobachtung gibt, was der Michael Thumann so tut, wenn er in Russland ist?
Das wird sicherlich beobachtet, aber ich bewege mich halt strikt im deutschen Raume und habe nicht vor, in Russland mitzumischen. Das ist nicht mein Publikum, sondern mein Publikum sitzt hier und es hört auch heute zu. Mhm. Und deshalb ist die Richtung klar und das wissen die wiederum auch.
Wir freuen uns, dass Sie heute da sind. Wir freuen uns über das Publikum, das zuhört, wer auch immer dabei sein mag, aus welchen Motiven. Aber ich glaube, die allermeisten von Ihnen, schönen guten Tag, aus allerbesten Motiven. Wir werden natürlich auch sprechen über das, was Sie mitbringen an Eindrücken und an Informationen. Es sind ja gerade, ich glaube, Sie haben das so formuliert vorhin gegenüber unserer Redakteurin, Putin-Wochen oder die Putin-Woche gerade. Wir haben aber natürlich auch andere Themen heute, Angriffe auf die Freiheit der anderen Art, nämlich direkt vor unserer Haustür. Einen schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie uns heute zuhören. An diesem Mittwoch, und ich finde, das kann man sagen, der fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie so ein kleiner Freitag, oder?
Ja, ja, richtig.
Also,
langes Wochenende vor uns.
Wir freuen uns schon mal alle so ein bisschen auf das Himmelfahrtswochenende. Es gibt leider keinen Tag, und damit komme ich auf die Meldung des Tages, ohne neue Nachrichten von Gewalt gegen Politiker. Franziska Giffey hat es jetzt getroffen, die frühere regierende Bürgermeisterin von Berlin, die ja jetzt aktuell im Senat Wirtschaftssenatorin ist. Sie wurde gestern Nachmittag von einem Mann geschlagen am Kopf, am Hals, mit einem Beutel mit schweren Gegenständen drin, bei einem Termin in einer Bibliothek hier in der Hauptstadt. Es gibt weitere Nachrichten von grünen Wahlkämpfern in Dresden, die bespuckt wurden und beschimpft wurden. Michael Thumann ist mein Gast heute, außenpolitischer Korrespondent der Zeit. Was sehen wir da? Also fast alle sind ja erstmal ob der Nachrichten, die wir jetzt seit diesen Tagen bekommen, verunsichert, erschrocken. Aber dann gibt es offenbar auch manche, die sich ermutigt fühlen, also die Stunde der Nachahmer.
Ja, ich meine, wir wissen jetzt ja noch nicht im Detail, was den Mann da bewogen hat, aber und wer womöglich noch dahinter steht und wem er so zugehört. Aber wir sehen einerseits Nachahmereffekte, aber andererseits müssen wir uns natürlich auch nach den Ursachen fragen. Und ich glaube, zu den Ursachen gehört auf jeden Fall, dass es Leute gibt, die auf diese Art und Weise Politiker entmutigen wollen, einschüchtern wollen. Und da geht es um etwas, was irgendwie an die Grundfesten der Demokratie auch rührt. Weil wir sehen ja schon auf kommunaler Ebene, dass es in manchen Kommunen manchmal schwerfällt, Bürgermeisterkandidaten zu finden, weil die Leute halt eben angegriffen werden und zur Zielscheibe werden. Und man kann auch nicht alle mit Personenschützern umgeben. Und darin sehe ich genau die Gefahr, diese gezielte Entmutigung und Einschüchterung des politischen Personals.
Ich habe mich in diesen Tagen schon häufiger gefragt, wie viele Nachrichten es gar nicht in die große Nachrichtenwelt geschafft haben, also alltägliche Beschimpfungen, die eben gerade die von Ihnen erwähnten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker trifft, ne? Also wo auch nicht gleich klar ist, dass es da Personenschützer gibt, wo vielleicht auch viele dachten, naja, das ist halt heutzutage so. Insofern kriegt das Thema gerade, das ist vielleicht das Positive daran, eine Aufmerksamkeit ja letztendlich eine Aufmerksamkeit, die zu dieser Frage führt, was tun wir jetzt eigentlich? Da gab es gestern Abend die Sonderkonferenz der Landesinnenminister gemeinsam mit der Bundesinnenministerin. Da war man so ein bisschen verhalten ob der Frage, braucht man eigentlich rechtliche Verschärfungen, also vielleicht so etwas wie ein besonderes Schutzrecht nochmal oder eine besondere Bestrafung, wenn es Amtsträger trifft oder Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich habe mal die Reaktion des dann letztendlich zuständigen Justizministers Marco Buschmann von der FDP, der nicht so ganz überzeugt ist von diesem Ansatz.
Es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen über bessere Schutzkonzepte, mehr Polizeipräsenz. Aber wir dürfen nicht glauben, dass man das gesellschaftliche Problem einer allgemeinen Verrohung des politischen Diskurses über das Strafrecht alleine wird lösen können.
Das sagt der Justizminister. Was sagen Sie?
Er hat natürlich recht. Wir können das Grundsatzproblem nicht lösen damit. Ich glaube, es ist aber wichtig, zu demonstrieren und zu zeigen, dass halt eben solche Angriffe auf Amtsträger ähnlich bewertet werden wie zum Beispiel, wenn man die Polizei angreift, dann hat man ja auch etwas anderes zu gewärtigen. Ich glaube, das muss man klar machen, dass daraufhin halt eben auch etwas folgt, was wirklich extrem unangenehm für einen persönlich werden kann und dass man dann mal eben nicht nachahmt. Man wird aber natürlich diejenigen, die so etwas von langer Hand planen und nicht einfach nur nachahmen, sondern als Strategie zur Zerrüttung der Demokratie begreifen, die wird man dann natürlich nicht entmutigen. Und an die muss man dann wiederum ran mit ganz anderen Mitteln. Und die Frage auch natürlich, inwieweit der Diskurs bei uns verroht, finde ich auch sehr wichtig. Die Frage, wie man sich gegenseitig angreift und wie man die AfD, die halt eben gerne auf diese Art und Weise poltert und wütet, wie man das eindämmt.
Die AfD, die natürlich wiederum auch angegriffen wird. Ne? Also man sieht es auch in den Statistiken, weswegen ja manche auch auf dieses Bild kommen, dass wir uns da Weimarer Verhältnissen annähern. Also dass die politischen Extreme letztendlich ihre Konflikte nicht mehr mit Worten austragen, sondern sich auf der Straße prügeln. Wie stichhaltig ist dieses Bild für Sie?
Ja, ich finde das natürlich, zumal wir diese historische Erfahrung haben. Und es ist auch richtig, dass wir uns auf diese historische Erfahrung beziehen, weil das ist unsere Erinnerung. Und es wurde schon mal, und hier muss man sagen, im Falle der AfD ist es ja auch häufig so, dass es dann wiederum linksextreme Gruppierungen gibt und in irgendeiner Form, wo die dann wiederum drauf zeigen. Und diese Mischung aus sozusagen rechtsextremen und linksextremen Gruppen, die dann immer mehr zur Gewalt greifen, das waren ja genau die Phänomene, die die Weimarer Republik ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre vor 100 Jahren zunehmend zerrütteten. Und ich glaube, da müssen wir entsprechend auch hinschauen. Es ist nicht nur auf der einen Seite, es ist auf beiden Seiten des politischen Spektrums, dass da versucht wird, den Diskurs und das friedliche politische Zusammenleben bei uns zu zerrütten.
Das Faszinierende oder Deprimierende daran ist ja, dass es ja Randphänomene sind. Also glücklicherweise sind es ja die allerwenigsten Menschen, die auf die Idee kommen, mit einem Beutel dann eine Wirtschaftssenatorin zu schlagen oder wie im Fall des SPD-Politikers in Leipzig richtig zuzuschlagen, den Krankenhausreif zu schlagen. Aber wir merken ja immer mehr, dass diese ruhige, besonnene Mitte der Gesellschaft so leise erscheint im Vergleich zu diesen Rändern. Wie kann das eigentlich sein?
Naja, es ist eigentlich ein breites Phänomen, dass natürlich die schweigende Mehrheit gerne schweigt und entsprechend es hier und da vielleicht auch notwendig ist, dass man von dort auch mal was hört. Weil ich glaube, es ist einfach die überwältigende Mehrheit der Menschen, die sowas komplett ablehnt und sich eigentlich auch aufregt. Aber möglicherweise, wir haben immer wieder Momente, wo wir halt auch zu Recht, wie ich glaube, dann empört auf die Straße gehen. Vielleicht muss man auch mal für einen geschlagenen Politiker auf die Straße gehen und sagen, so geht's nicht. Und so ist es ja auch dann von Politikern passiert, nach dem Anschlag auf den SPD SPD-Kandidaten in Sachsen. Wahrscheinlich brauchen wir mehr davon, um einfach deutlich zu machen, wo hier die Mehrheit im Lande ist.
Michael Thumann sagt das heute zu Gast hier, außenpolitischer Korrespondent der Zeit. Wir schauen auf die Themen des Tages, wir schauen auf Russland, auf Nachrichten aus Russland, die wir in diesen Tagen bekommen. Da haben vielleicht viele im Bild die pompöse Einführung des Wladimir Putin in seine mittlerweile fünfte Amtszeit.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Und morgen wird es die Feierlichkeiten geben zum Kriegsende in Russland, ja, am 8. Mai. Michael Thumann, Sie haben das, ich habe es vorhin schon gesagt, die Putin-Woche genannt. Kommt man an diesem Mann einfach an keiner Stelle mehr vorbei?
Man kommt in Russland auf keinen Fall an ihm vorbei, weil er ist allgegenwärtig, morgens, mittags, abends. Man geht mit ihm zu Bett und wacht mit ihm auf, weil halt eben tatsächlich die Staatspropaganda alles auf ihn zugeschnitten hat. Und diese pompöse, ja gerade schon absurde Zeremonie dieser Wiederinauguration, dieser Wiedereinsetzung von ihm als Präsidenten für die fünfte Amtszeit zeigt es eben auch. Übrigens mit einem interessanten Aspekt, nämlich dass dieser religiöse Aspekt, er hat sich dann ja in eine Kathedrale des Kremls zurückgezogen und war da mit dem Patriarchen in einem Gottesdienst sozusagen von Gott gesalbt und vom Patriarchen geküsst, sollte das ja sagen und letztendlich, dass er von Gott gewollt ist. Und diese, wie soll ich sagen, sakrale Allgegenwärtigkeit soll in Russland natürlich ausdrücken, dass man an ihm auf keinen Fall vorbeikommt, dass es zu ihm keine Alternativen gibt, nicht innerhalb, nicht außerhalb des Apparats. Aber letztendlich ist es auch die Botschaft an die Welt, dieser Mann ist so unbesiegbar und ihr alle da draußen kommt auch nicht an ihm vorbei.
Mhm. Bleiben wir nochmal kurz beim Drinnen. Ich habe es ja anfangs erwähnt, Ihr Buch ist jetzt in einer Neuauflage erschienen und Sie haben das auch genutzt, um nochmal zu aktualisieren und auf dieses Russland zu schauen. Auf das wir ja auch geschaut haben, gerade im letzten Jahr mit großem Interesse, was tut sich da auch innerhalb des Landes. Da gab es natürlich den Tod Nawalnys, es gab aber auch den Aufstand der Söldnergruppe Wagner, Prigozhin, der dann, ich sage es mal neutral, gestorben ist. Hat sich das System Putin seitdem eigentlich noch gefestigt oder hat es dann auch Risse gegeben?
Wir haben am Prigozhin-Aufstand im vergangenen Jahr gesehen, wie schnell es sich entwickeln kann, dass aus einem kleinen Anreißer ein großer Riss wird. Wir haben aber auch gesehen, wie sich einfach danach das Regime alles versucht hat, um Putin zu festigen und um dann auch mit Alexei Nawalny seinen großen Konkurrenten, ein Mann, der populär war, der auch populistisch sein konnte, als er noch draußen agierte. Ein Mann, der wahnsinnig viel Charisma hat und umso unendlich viel witziger, origineller und attraktiver war als Putin, den zu beseitigen. Und ich würde tatsächlich auch sagen, also zumindest in Etappen im Lager zu ermorden, zumal man ihn ja, es begann ja alles mit einem Giftanschlag 2021. Und insoweit hat man da jemanden aus dem Weg geräumt, der ihm potenziell hätte in der Zukunft gefährlich werden können. Und ich würde von einer Festigung des Regimes, von einer vorläufigen Festigung, einerseits durch die Beseitigung von Oppositionellen im eigenen Land und andererseits eben auch durch Kriegführung, dieses Regime festigt und härtet sich durch den Krieg im Inneren.
Sie waren ja auch, wohl haben es ja auch gesagt, Sie haben die Chance, regelmäßig doch noch nach Russland zu kommen. Ist Opposition im Prinzip ganz unmöglich geworden?
Innerhalb des Landes ist Opposition praktisch unmöglich geworden. Es gibt Leute, wie bei der Präsidentenwahl gab es ja einige, die versuchten, sich als Kandidat einzuschreiben. Und am nächsten ist dem gekommen ein Mann namens Boris Nerdjezdin, der mit einer liberalen Plattform auftrat, wahnsinnig viele Unterschriften gesammelt hatte, die dann weit über 200.000, die ihm dann alle zerpflückt wurden und mit irgendwelchen fadenscheinigen Vorwürfen als ungültig erklärt wurden. Das heißt also, man hat im Grunde genommen hier gesehen, das ist so eine Art Testlauf. Man schaut mal, wie viel Zuspruch solche Leute bekommen und hat halt festgestellt, oh, da tragen sich einige ein. Die mussten sich auch mit Namen und Adresse eintragen. Da hat man sich ja von Notiz genommen und an die entsprechenden Dienste übergeben für spätere Verwendung und benutzt im Grunde genommen so ein kurzes Aufscheinen von Oppositionspolitik eigentlich nur dazu zu identifizieren, wer ist denn der Gegner im eigenen Lande.
Mhm. Wenn wir das nochmal von außen betrachten, Wladimir Putin hat ja gestern auch in seiner Rede die außenpolitische Frage angesprochen und hat ja letztendlich die Botschaft mitgegeben an den Westen, hört auf mit dem Versuch der Isolation, behandelt uns auf Augenhöhe, behandelt uns so, wie uns übrigens die Mehrheit der Weltgemeinschaft behandelt. Was würden Sie sagen, wie reagiert man darauf? Also gibt es überhaupt sozusagen eine Möglichkeit, mit diesem Wladimir Putin in einer diplomatischen, auf einer diplomatisch-politischen Ebene in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten oder den Versuch des gemeinsamen Auslotens zu unternehmen?
Also zunächst mal würde ich zur Augenhöhe sagen, dass wir ja ihn absolut auf Augenhöhe betrachten, insoweit, dass wir in Deutschland, in vielen westlichen Ländern unsere ganze Politik umgestellt haben. Die ganze Zeitenwende ist ein Ausdruck dafür, dass wir Russland auf Augenhöhe begegnen wollen. Und Russland absolut ernst nehmen, nämlich in seiner Aggression gegen die Ukraine und übrigens, wie in Moskau immer wieder betont wird und bei uns ungern gehört wird, dass es ein Angriff auf ganz Europa ist und dass man sich im Krieg gegen den ganzen Westen wähnt. Das überhören wir immer, aber man kann es nicht laut genug sagen, was die dort eigentlich im Schilde führen. Ich glaube, dass man parallel dazu immer wieder klar machen muss, dass wir nicht beabsichtigen, dass das eskaliert. Dass wir auch nicht uns in solche Atomdrohungen versteigen, wie er das regelmäßig tut, sondern dass wir immer wieder Gesprächskanäle offen halten, beziehungsweise eben auch Gesprächsplattformen, wie die wir jetzt im nächsten Monat in der Schweiz haben werden. Da werden sich in Luzern viele Länder treffen, um über Wege aus dem Krieg zu sprechen. Russland hat vorab schon mal gleich abgesagt, was zeigt, dass sie derzeit nicht besonders interessiert sind. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, diese Konferenz durchzuführen und auch dann die entsprechenden Folgetreffen, damit man halt eben diesen Kanal offen hat. Denn derzeit verstehe ich, Putin hat gesagt, warum soll ich verhandeln, wenn den anderen die Patronen ausgehen. Aber wenn wieder genügend Patronen da sind für die Ukraine, vielleicht überlegt er sich das dann doch mal. Und dann braucht man eine Plattform, um zu reden.
Michael Thumann, damit sind wir auch schon mittendrin in unserem nächsten Thema, das wir hier gleich besprechen werden, nämlich die Frage, wie ist denn eigentlich gerade der Stand in diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine? Und darüber werden wir sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf Themen des Tages und es gibt jeden Tag haben wir leider Nachrichten aus der Ukraine, aktuelle Nachrichten wieder von Angriffen auf die Energieversorgung Russlands, der Ukraine, also der Versuch Russlands, dort eben die Ukraine nicht nur an den Frontlinien zu treffen, sondern weiterhin im ganzen Land. Herr Thumann, es gab ja stellenweise immer die große Euphorie, als man gesehen hat, diese kleine Ukraine schafft es erstaunlich gut, sich gegen das große Russland zu wehren. Jetzt sind wir gerade in so einer Phase des Pessimismus und dieser Fragestellung, kann es überhaupt noch klappen? Und jetzt habe ich gerade schon mal zwei Pole aufgemacht, von denen ich weiß, dass Sie die eigentlich zu extrem finden, zu stark pointiert, konturiert.
Ja, ich glaube, wir lassen uns da manchmal irgendwie von unseren Einschätzungen und dann auch von Gefühlen und Euphorien leiten, in welche Richtung es gerade läuft. Und meine Befürchtung ist einfach derzeit, dass wir in einen allgemeinen Pessimismus verfallen. Die Sache ist eigentlich gelaufen und die Ukraine verliert den Krieg. Und ich glaube, dass wir damit genau Putins Narrativ und auch dem, was er in dieser Woche bezweckt, sich einfach unglaublich aufzublasen und das werden wir auch morgen sehen, am sogenannten Tag des Sieges in Moskau, dass er im Grunde nicht nur den Sieg zelebriert über 79 Jahre, 45, über die Deutschen und über Hitler-Deutschland und die Nazis, sondern den Sieg über die Ukraine und den Westen gleich mitzelebrieren will. Mhm. Und dieser Erzählung sollten wir nicht folgen und wir sollten einfach auch mit Blick auf das vergangene Jahr, wo wir, glaube ich, oft zu optimistisch waren und diese völlig unnötige Debatte, ob wir jetzt irgendwie, ob die Ukraine siegen soll, gewinnen oder Russland den Krieg verlieren oder das ist alles kalter Kaffee gewesen. Also wichtig ist einfach zu schauen, wo machen die Fortschritte an der Front, wo macht Russland jetzt Fortschritte. Man muss einfach sagen, dass derzeit Russland, obwohl sie einfach den ganzen Winter schon in der Offensive sind, halt eben am Ende im territorial relativ wenig und keine wirklich bedeutsame Stadt erobert haben. Und das versuchen sie jetzt natürlich. Und sie zielen sehr stark auf die Millionenstadt Charkiw ab, im Nordosten der Ukraine, die sie ganz furchtbar bombardieren und offenbar irgendwie vorhaben, eine Ruinenstadt, eine Ruinen-Millionenstadt zu erobern. Aber mal sehen, ob ihnen das gelingt, weil es ist ihnen mit Kiew nicht gelungen vor 2 Jahren. Das ist militärisch eine wahnsinnig schwere Sache. Und insoweit würde ich immer sehen, abwarten und genau schauen, wie es läuft. Und es ist auch für die Ukraine lange nicht alles vorbei. Und es kommen halt eben auch Waffenlieferungen, jetzt vor allem aus Amerika. Und mal sehen, wie die dann wirken.
Jetzt, seitdem das Geld wieder fließen kann aus den USA, das hat natürlich eine massive Auswirkung. Aber Sie sagen, ja, also ich hänge gerade an den Begriff des Abwarten und auch dessen, was Sie gerade dargestellt haben. Wir haben ja genau diese Berichte gesehen. Die ukrainische Offensive, die dann letztendlich auch nicht die großen Geländegewinne gebracht hat. Die russische Offensive, die Sie jetzt beschreiben, die offenbar auch dieses Ziel nicht erreicht, dieses russische Ziel, was ja eigentlich die Situation beschreibt, die viele hervorheben, die sagen, niemand kann diesen Krieg ernsthaft gewinnen, weil er nämlich eigentlich die Situationsbeschreibung beschreibt, dass wir einen Stellungskrieg haben, der unglaublich lange und zermürbend ist. Und dieses Abwarten bedeutet ja jeden Tag Todesopfer.
Ja, genau. Es bedeutet jeden Tag Todesopfer. Und nicht nur auf dem Schlachtfeld, wo es Wladimir Putin relativ egal ist, wen er da so reinwirft und wie viele, es sind ja viele Zehntausende russische Soldaten mittlerweile gestorben, es sind deutlich weniger ukrainische Soldaten gestorben. Genaue Zahlen kennen wir nicht, aber wo halt eben auch viele Zivilisten in der Ukraine ums Leben kommen, bei den russischen Angriffen auf die zivilen Ziele und auf die zivile Infrastruktur. Und die große Frage ist halt, kann man da in irgendeiner Form vielleicht mal eine Pausentaste drücken?
Sie sagen jetzt aber nicht einfrieren.
Nein, gegen den Begriff habe ich was, weil es gibt einfach die gefrorenen Konflikte in der ehemaligen Sowjetunion, die Russland aufs Vielfältigste und aufs Blutigste ausnutzt und ausgenutzt hat in der Vergangenheit. Und deshalb sollte man einfach diesen Begriff überhaupt nicht verwenden, zumal er nach dem Einfrieren folgt das Auftauen und führt zum neuen Krieg. Das haben wir oft genug gesehen. Aber ich glaube, wir können ganz realistisch und kühl mal drauf schauen, was denn so für Möglichkeiten sind. Und ich glaube, dass wir derzeit in einer Phase sind, wo Putin, wie gesagt, sich aufbläst und glaubt, er kann alles und kann alles niederwalzen und uns auch derzeit wahnsinnig verunsichern. Und ich denke, für ihn gibt es ein Datum, an dem sich sehr viel entscheidet. Und das ist der 5. November in diesem Jahr, wo die Amerikaner zur Wahl gehen. Und die Frage für ihn ist, ob das rettende Ufer da ist und Trump an die Macht kommt. Dann kriegt er nämlich Frieden bzw. die Ukraine zum Discountpreis. So denkt er sich das. Und bis dahin will er sicherlich in irgendeiner Form durchhalten. Ich glaube, dass der große Moment für ein mögliches Gespräch, mögliche Verhandlungen nach diesem Datum kommen wird, wenn denn Biden wiedergewählt wird, was ich sehr hoffe, weil dann muss ich Putin nämlich ausrechnen, wie lange er das noch machen kann, weil das kostet ihn sehr viel.
Aber das heißt im Zweifel, also nehmen wir mal das Szenario, dass dann dieser Krieg, so wie Sie ihn auch gerade beschrieben haben, eigentlich in dieser Offenheit weitergeht, also in diesem eigentlich nicht gewinnen können von beiden Seiten.
Ja, ich glaube, dass, wie ja übrigens so viele Landkriege in der Geschichte, dass man sich eben irgendwann, weil beide Seiten werfen alles rein und es ist dann in einen Abnutzungskrieg übergegangen. Und ich sehe derzeit weder die Aussicht auf einen Zusammenbruch der russischen Seite und ich sehe auch nicht die Aussicht für einen Zusammenbruch der ukrainischen Seite. Die Russen mögen vielleicht doch mal eine Stadt erobern. Aber dann gibt es immer noch den Rest der Ukraine und Putin hat die Ukraine sich in den vergangenen Jahren so sehr zum Feind gemacht, dass er einfach ganz große Schwierigkeiten haben würde, dieses Land in Gänze oder zu großen Teilen zu erobern. Da würde ihm riesiger Widerstand und wenn es am Ende Partisanenwiderstand wäre, die Ukraine lässt sich einfach so nicht erobern.
Michael Thumann sagt das hier, die Analyse des außenpolitischen Korrespondenten der Wochenzeitung Die Zeit. Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages, die uns beschäftigen hier im Deutschlandfunk Kultur mit Michael Thumann, dem außenpolitischen Korrespondenten der Zeit. Und es sind viele Themen, die mit Außenpolitik zu tun haben, die aber auch natürlich in unsere politischen Debatten und unsere Universitäten hineinschwappen. Gaza, Israel, der Konflikt, der sich dort gerade abspielt, spielt sich eben auch häufig in den Höfen der deutschen Universitäten ab. Wir haben Meldungen aus der FU, von der Freien Universität Berlin, aber auch aus Leipzig, wo es wieder einen Versuch von Besetzung gab, die in dem Fall jetzt relativ schnell beendet wurden von der Polizei. Wir haben ja sowieso die Vorgänge auch in den USA, wo das relativ stark zum Thema geworden ist. und wo. Und das möchte ich gerne mal als Aussage einspielen. Ein alter Bekannter der amerikanischen Politik, nämlich der Senator Bernie Sanders, eine Vermutung geäußert hat, dass das nämlich, also dieser Krieg im Gaza für Joe Biden so etwas werden könnte wie ein Vietnam-Moment.
Well, in terms of his campaign, you know, I am thinking back and other people are making this reference, that this may be Biden's Vietnam.
Bernie Sanders sagt das. Was sagen Sie, Herr Thumann?
Ach, ich mag diesen Vergleich nicht. Einfach deshalb, weil in Vietnam waren die amerikanischen Truppen halt, standen in Vietnam. Es war ihr Krieg. Und das ist hier eindeutig weder Bidens Krieg, noch ist es der Krieg der Amerikaner. Aus dem Bündnisverhältnis heraus liefern sie natürlich Waffen, halten sie neuerdings zurück, weil das Verhältnis zwischen Präsident Biden und dem israelisch Ministerpräsidenten Netanyahu und seiner rechtsextremistischen Koalition halt zerrüttet ist. Mhm. Und das zeigt schon, wie sehr unterschiedlich die Lage ist, aber ganz klar.
Faktisch ja, aber natürlich in der Wahrnehmung der protestierenden Studierenden sind das Details und die sehen die Solidaritätsadressen, die Israel lange bekommen hat. Ich gebe ihm vollkommen recht, wer gut zuhört, sieht, da sind unglaubliche Risse, aber dafür muss man halt auch gut zuhören.
Ja, genau, und das tun die offenbar nicht. Ich hätte mir übrigens gewünscht, und komme gleich wieder darauf zurück, auf Biden, aber hätte mir übrigens gewünscht, dass die, die da demonstrieren an deutschen Universitäten oder amerikanischen Universitäten, dass die auch mal auf die Straße gegangen werden oder blockiert hätten für Zehntausende verschleppter ukrainischer Kinder oder die vielen ukrainischen Zivilisten, die von russischen Raketen umgebracht wurden. Scheint mir ein gewisses selektives Wahrnehmungsverhältnis zu sein in Fragen Menschenrechten. Aber kommen wir auf Biden nochmal. Bei Biden ist es halt eben tatsächlich so, dass er, weil das ja letztendlich seine Wähler sind, dass das natürlich ein Keil, eine Spaltung seiner Wählerschaft und womöglich eine Entmutigung junger Wähler, dann bei der entscheidenden Wahl am 5. November dann auch tatsächlich hinzugehen und für Biden abzustimmen. Denn jeder, der nicht geht, wählt ja am Ende Trump. Und auf passive Weise. Und das ist halt letztendlich Bidens Herausforderung jetzt im Wahlkampf. Und deshalb liegt für ihn, und darauf spielt natürlich Sanders an, weil der damalige demokratische US-Präsident in den 60er Jahren, Lyndon B. Johnson, hat ja tatsächlich dann auch die Wahl verloren dann damals gegen seinen republikanischen Herausforderer. Und insoweit liegt genau in der Spaltung des demokratischen Elektorats der Wählerschaft, da liegt die Gefahr für Biden. Mhm. Und nur da würde ich überhaupt die Parallele entfernt ziehen.
Tja, die Frage ist, was kann Joe Biden eigentlich tun, um das zu vermeiden? Also Sie haben ja schon dargestellt, eigentlich tut er für einen US-Präsidenten fast schon Unglaubliches im Verhältnis zu Israel. Also so massiv abgesetzt von einer israelischen Regierung hat sich ein US-Präsident wahrscheinlich seit langem nicht mehr. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was man auch wahrnehmen muss. Und die Frage ist, müsste er mehr tun und würde er dann wiederum andere Brüche wagen mit anderen Unterstützergruppen in den USA?
Ja, er hat natürlich gleichzeitig gehört klassischerweise die jüdisch-amerikanische Bevölkerung zu den demokratischen Wählern. Er muss natürlich auch aufpassen, dass er die nicht verprellt, wobei man auch wiederum sagen kann und sagen muss, dass viele der jüdischen Amerikaner mit Netanyahu und seiner rechtsextremistischen Koalition überhaupt nicht einverstanden sind. Von daher, was ich glaube, was wichtig ist, und das ist übrigens nicht nur für Biden, sondern es ist auch für die Bundesregierung, die ja in der Welt wahnsinnig viel Prestige eingebüßt hat, dadurch, dass wir halt eben nicht rechtzeitig uns distanziert haben von Netanyahu, dass man einfach auf der rhetorischen Ebene sehr klar ist und dass man einfach auch ganz klar sagt, die Israelis, die dort auf der Straße stehen und gegen Netanyahus autoritäre Gesetze und den Versuch, die israelische Demokratie zu zerstören, die da auf der Straße stehen, das sind unsere Verbündeten, das sind unsere Israelis. Aber die rechtsextremistische Koalition, die da derzeit regiert, und jetzt würde sofort einer sagen, was ist mit Benny Gantz? Ja, die Benny Gantz dekoriert, nicht mehr. Diese rechtsextremistische Koalition ist nicht unser Bündnispartner. Und sie sind übrigens auch die im globalen Konflikt zwischen liberalen Demokratien und zunehmend totalitären Autokratien wie China und Russland eindeutig auf der falschen Seite stehen, weil sie halt eben mit denen lange genug paktiert haben, und wahrscheinlich in der Zukunft auch wieder paktieren werden.
Ja, aber das beschreibt natürlich ein Problem der internationalen Politik. Also so wie Sie gerade beschreiben, das Wertegeleitete, also dass man auch mal schaut, wer sind eigentlich diejenigen, mit denen wir Allianzen eingehen wollen oder nicht, setzt voraus, dass es auch genug Partner gibt. Und das sind nun mal eben die, die in Israel gerade nicht regieren. Und wir haben eine Regierung, die natürlich auch mit einem ganz realen Problem umgehen muss, nachdem sie am 7. Oktober so massiv angegriffen wurden, als ja nicht als Regierung Netanyahu, sondern als Israelis, als Juden, dass man darauf reagieren muss und dass man mit einer Regierung, die nun eben da im Amt ist, in einer vernünftigen Art und Weise auch bei diesem Ziel kooperieren muss, nämlich diese Form des Terrors eben doch zu bekämpfen.
Ja, ich glaube, das ist ganz richtig und deshalb war es auch sehr, sehr richtig, dass einfach diese große Solidarität in Deutschland durch die amerikanische Regierung im Oktober, im November wirklich da war. Man hat dann nur eben irgendwann die Ausfahrt verpasst, wo man hätte sagen müssen, Netanyahu, so geht's nicht weiter. Zumal Netanyahu, muss man ja auch sagen, genau was präzise diesen Überfall der Terrororganisation Hamas auf wehrlose Israelis am 7. Oktober angeht, sagen muss, dass er halt eben einer der Mitverantwortlichen dieser Katastrophe und dieses Angriffs ist, weil er halt eben Truppen massiert hatte im Westjordanland, wo sie keiner braucht außer den Siedlern, weil sie nicht da standen, um Israel und seine Bürger gegen die Hamas-Terroristen zu verteidigen und weil er seither herzlich wenig getan hat, um die Geiseln lebend und heil wieder rauszubekommen, sondern es zulässt, dass die einfach da viele, viele Monate hinvegetieren und womöglich nicht überleben, weil er einfach ganz andere Ziele hat, als die Geiseln zu befreien.
Wir schauen hier noch auf ein Thema, das uns die Tage schon beschäftigt. Er geht weiter, er ist heute der dritte, aber auch der letzte Tag des CDU-Parteitags und da wird es etwas internationaler. Es geht vor allem um die Europapolitik aus bekannten Gründen. Wir haben in einem Monat die Europawahl und die Frau, die für die christdemokratische konservative Parteienfamilie das wieder werden soll, was sie schon ist, nämlich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dort heute geredet ab 11 Uhr. Sie hat auch unter anderem zu außenpolitischen Fragen und vor allem zur Ukraine-Frage gesprochen und hat da einem Mann gedankt, der politisch sehr wichtig war in der Ukraine, Petro Poroschenko, der frühere Präsident.
Ich guck zu meinem Freund Petroschenko rüber. Niemand wünscht sich mehr gerechten und dauerhaften Frieden im eigenen Land als die Menschen in der Ukraine. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wir können niemals den Mut und die Entschlossenheit der Menschen in der Ukraine aufwiegen. Aber was wir können, das ist heute und in Zukunft fest an der Seite der Ukraine stehen. Lieber Petro Petroschenko, sei dir dessen gewiss.
Da gab es dann, das spielen wir nicht in voller Länge, sonst sind wir am Ende der Sendezeit, sehr, sehr langen Applaus, Michael Thumann. Steht die EU so klar an der Seite der Ukraine, wie das die Kommissionspräsidentin sagt?
Naja, bei der direkten Frage fällt mir natürlich sofort Viktor Orban ein, der da nicht so klar steht. Im Gegenteil, der steht einfach auf der anderen Seite. Er empfängt ja gerade Xi Jinping, den chinesischen Staatspräsidenten, der Putin nach Kräften unterstützt, auch in der Ukraine. Deshalb leider nicht, aber natürlich der Großteil der EU steht ganz sicherlich hinter der Ukraine und hat natürlich auch deutlich früher als die Amerikaner jetzt schon zu Jahresbeginn der Ukraine nochmal mit einem großen Paket von mehr als 50 Milliarden Euro geholfen.
Mhm. Ist denn diese Ursula von der Leyen, darum geht es ja jetzt auch in diesem Wahlkampf, weiß nicht, wie weit Sie in der Bewertung hervortreten wollen, eine Kommissionspräsidentin, die wir auch gut noch eine zweite Amtszeit gebrauchen können. Also war sie so stark, war sie so prägend, dass sich ja dieses Mandat fortsetzen sollte?
Ich glaube ja, es gibt zwei Dinge, die Sie sozusagen gegenüber Ihren Vorgängern hervorheben. Also erstens, sie ist natürlich eine Frau und das fällt natürlich für sich schon mal auf. Und sie hat es zu einer sehr interessanten Bekanntheit in der EU geschafft. Ich habe jetzt gerade eine Studie der Bertelsmann Stiftung gelesen, worin stand, dass sie tatsächlich überall bis ins letzte Dorf in Bulgarien, sie ist bekannt. Also Europa hat tatsächlich mit ihr ein Gesicht. So, wie man dann in Bulgarien oder Ungarn womöglich auf dieses Gesicht schaut, das könnte, das steht auf einem anderen Blatt, aber dass tatsächlich da so eine Identifikationsfigur gibt, es gibt, die man dann ablehnen oder die man begrüßen kann oder ihr neutral gegenüber, das hat sie erreicht. Und ich glaube, deshalb ist es auch durchaus, hat das eine innere Logik, dass sie fortsetzen will.
Es gibt ja jetzt allerlei Spekulationen. An sich ist es ja so, dass sie als Spitzenkandidatin der EVP, der Europäischen Volkspartei, in der auch die CDU und CSU zu Hause sind, in dieser Parteienfamilie, wenn diese Parteienfamilie wieder stärkste Kraft wird im Europäischen Parlament, sehr gute Chancen hat. Allerdings, es sind die Staats- und Regierungschefs, die darüber entscheiden, wer am Ende Kommissionspräsident, Kommissionspräsidentin wird. Und man munkelt da, ich habe es so gehört, auf den Fluren der Münchner Sicherheitskonferenz wurde mir berichtet, dass da zwei wichtige vielleicht ausfallen könnten, nämlich zum einen der deutsche Bundeskanzler, möglicherweise auch aus parteipolitischen Erwägungen, aber auch der französische Präsident, der sie ja damals zur Kommissionspräsidentin überhaupt erst vorgeschlagen hat, aber jetzt offenbar auch mit jemandem wie Mario Draghi, dem früheren EZB-Präsidenten und italienischen Ministerpräsidenten, liebäugeln kann. Ich berichte das so und frage Sie, sind wir da schon wieder so in den Ränkespielen der europäischen Personalpolitik?
Ja, klingt so ein bisschen. Ganz klar ist, dass man sich natürlich dann überlegen muss und dass sich die Parteien überlegen müssen und auf der anderen Seite halt dann auch die Staats- und Regierungschefs, wen sie am Ende unterstützen. Ich glaube, aus deutscher Sicht ist Ursula von der Leyen ja eine Politikerin gewesen, die jetzt in Brüssel nicht 1:1 CDU-Politik umgesetzt hat, sondern der ja gerade in der CDU auch manchmal dann hinter vorgehaltener Hand oder ganz offen vorgehalten wird, dass sie mehr grüne Politik betreibt. Und insoweit wäre das durchaus etwas, womit sich auch die derzeitige Ampelkoalition anfreunden kann. Und ich denke, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Olaf Scholz eine deutsche Präsidentin und eine Frau an der Spitze der EU-Kommission in irgendeiner Form untergraben würde. Am Ende kommt es sehr drauf an, was Macron denkt und meint, weil in der Tat, sie ist ja damals eher als Überraschungskandidatin aus dem Zylinder auf diesen Posten gehüpft. Und das eben damals, weil Macron das als geschickter Move, ja eine Deutsche und gleichzeitig eine, die er kennengelernt hatte als sehr vertrauenswürdige Person. Wenn seine Unterstützung fällt, dann wäre darin einfach auch Kraft Frankreichs Position in der EU damit natürlich eine ganz wichtige Stütze für sie weg. Aber ich glaube, wir sind da noch nicht.
Nee, das werden wir weiter beobachten. Aber wo Sie das Bild gerade aufmachen, das war ja 2019 und ich kann mich noch erinnern, wie da einige Zeitungen, vielleicht sogar Ihre Zeit, dieses Foto veröffentlicht haben von Angela Merkel, Ursula von der Leyen, die gerade Kommissionspräsidentin wurde und eine Politikerin namens Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, wir erinnern uns dunkel. Und damals die Zeiten, auch gerade mit Blick auf diese christlich-demokratische Union, ganz anders wirkten als heute, allein schon mal vom Bildlichen her. Ne?
Ja, klar. Es ist nicht nur irgendwie von Rot auf Türkis gewechselt, die Farbe der CDU, sondern in der Tat, die CDU wirkt heute viel männlicher. Das macht sich ja nicht vergessen, dass sie halt die erste Kanzlerin produziert haben und dann auch sehr lang, aber das ist heute mehr eine männliche Veranstaltung und dazwischen steht dann manchmal, ich habe so oft Bildern der letzten Tage immer dann mal solche Personen wie Serap Güler aus Köln oder so, was dann ja auch erfreulich ist, aber ja, wir sehen natürlich eine veränderte CDU vor uns und wir sehen auch, dass jetzt auch tatsächlich klassische Merkelianer Positionen unterstützen, die man ihnen früher gar nicht zugetraut hätte. Und deshalb muss man einfach sehen, die CDU bereitet sich einfach in einem völlig politisch veränderten Umfeld auf die Wahlen im nächsten Jahr vor und mal sehen, ob sie damit Erfolg haben.
Michael Thumann, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute zu den Themen des Tages.
Ich danke, dass ich dabei sein durfte.